Ungewohnt inzwischen, eine solche Stille im Gottesdienst zu erleben. Stille mitten im Gottesdienst. Ein herausgenommen werden aus dem sonstigen Ablauf, aus dem berieselt werden mit starken oder mit sanften Worten. Wenn das Klavier und die sonstigen Instrumente verschallen, die Sprecher verstummen, ein Abwarten auf das, was wohl als nächstes kommen mag. Vielleicht auch ein Erwarten des Heiligen Geistes hier im Gottesdienst. Ein Warten auf das Ankommen eines Königs, als wäre es Advent. Ein König, der doch so oft anders kommt als gedacht. Unser Glaube, unsere Frömmigkeit und unsere Bibel rufen uns immer wieder zu einer solchen Stille auf. Nicht nur im Gottesdienst. Die Frage ist, tun wir das? Wollen wir eine Stille? Stille, wie wir sie gerade eben erlebt haben. Stille, die nicht durch Smartphones oder durch den Fernseher gestört wird. Liebe Geschwister, in meinem Studium habe ich interessante Erfahrungen mit meinen Kommilitonen gemacht. Einige von ihnen, ein Großteil nämlich, ist jünger als ich. Deutlich jünger. Wenn wir uns dann treffen, um Lobpreis zu machen, haha, zurzeit natürlich nicht, gemeinsam zu essen, eine Serie oder einen Film anzuschauen, ich habe einen Beamer im Zimmer hängen, das hilft da immer, oder einfach nur, um herumzusitzen, werde ich Zeuge ihrer Multitasking-Fähigkeit. Sie schaffen es, die Serie halbwegs wahrzunehmen, mit mir zu sprechen, mir Fragen zu stellen, an ihrem Handy Nachrichten zu tippen, während sie mit der anderen Hand zum Trinken ansetzen. Und das alles gleichzeitig. Da bin ich wirklich erstaunt. Im Gegensatz zu Ihnen höre ich teilweise mitten im Satz auf zu sprechen, wenn es bei der Serie gerade spannend wird. Und nach dreimaligen oder mehrmaligen Jorin, 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 du wolltest mir gerade etwas sagen, weiß ich dann halt auch nicht mehr, wo ich gerade war. Man kann diese Multitasking-Fähigkeit nun sehen, wie man sie möchte. Die Arbeitgeber werden dies sicherlich für gut befinden, weil die sogenannte eierlegende Wollmilchsau am besten vier Aufgaben gleichzeitig erledigt. Und glaubt man der Evolutionstheorie, so müssten wir uns an dieses Multitasking gewöhnen. Es sollte zur Norm werden, irgendwann. Glaubt man aber den wachsenden Aufnahmen in den Nervenkliniken von völlig ausgebrannten Menschen, so darf man der Evolutionstheorie nicht mehr glauben. Wollen wir die Stille? Eine Stille, in der wir auch noch unsere eigenen Gedanken wahrnehmen müssen. Ein Sturm von Gedanken, der über uns kommt und uns hinunterzureißen scheint. Oder wählen wir die Verdrängung? Das ist oft mein Weg. Durch die vielen Mittel, die ich habe, Smartphones, YouTube, Netflix, Amazon Prime und ja, alles, was mit Medien zu tun hat. Oder mit anderen zu reden, statt sich selbst Gedanken zu machen über sich selbst. Das Problem ist hierbei, dass Ablenkung und Verdrängung, das in der Stille mit sich selbst beschäftigen, nur aufschieben, während der Sturm der sich anhäufenden Probleme und Konflikte mit sich selbst stetig wächst. Wir warten auf einen König, der uns rettet. Ein König, dessen Aufgabe es damals war, uns von aller Schuld zu befreien und uns näher zum Herzen des Vaters zu führen. Ein König, der dabei damals selbst wusste, wann es an der Zeit ist, einfach still zu sein. Ein König, der zu seiner stillen Zeit an stille Orte in die Einsamkeit ging, um dort seinem Vater entgegenzutreten. Wenn ich hingegen mir Zeit für die Stille nehme, führe ich sie oft mit Lobpreis, in dem Fall aus YouTube oder wenn es ältere Generationen sind, vielleicht auch mit Orgelmusik aus dem Radio. Eine fromme Ablenkung von dem sich Gedanken machen müssen in der stillen Zeit vor unserem himmlischen Vater, weil wir es schlichtweg nicht mehr können. Stille vor ihm zu sein, ihn sprechen zu lassen, nicht mich. Ihn sprechen zu lassen, nicht mein Smartphone. Ihn sprechen zu machen, sprechen zu lassen, nicht die Musik aus meinen Lautsprechern. Und jetzt frage ich dich noch einmal, willst du diese Stille? Ich habe eine Kommilitonin, die wohnt ein Stockwerk unter mir. Und die schreibt mich regelmäßig an, ob ich Zeit habe, weil sie gerade allein ist. Und das kann sie nicht. So schlimm steht es um unsere, meine Generation und darunter. Darüber weiß ich es nicht sicher. Die Rastlosigkeit und Ohnmacht zur Stille sind ein Sturm, in dem wir stecken. Es staut sich mehr und mehr auf, so lange, bis es uns überwältigt. Es handelt sich oftmals nicht mehr nur um einen Sturm, sondern es ist wie ein Beben im See und wir sind auf dem Schiff mitten auf dem See. Es handelt sich nicht immer nur um einen Sturm, sondern es ist wie ein Wirbelsturm auf diesem See. Und die heutige Bibelstelle, die ich zum Thema Stille behandeln möchte, handelt oder spricht von diesem besagten König, der sich mit seinen Jüngern laut dem Markus-Evangelium in einem Lailaps, einem Wirbelsturm, und nach dem Matthäus-Evangelium in einem Seismos, ein Seebeben, befindet. Die Stelle lese ich aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 35 bis 41, in meinem Fall nach eigener Übersetzung, dürfte aber mit allen gängigen Bibelübersetzungen übereinstimmen. Markus 4, Vers 35 bis 41. Und er sagt zu ihnen an jenem Tag, als es Abend geworden war: Lasst uns hinüberfahren an das gegenüberliegende Ufer. Als sie die Menge verlassen haben, steigen sie in das Boot, in dem Jesus bereits ist. Andere Boote begleiten sie. Plötzlich entsteht ein großer Wirbelsturm. Die Wellen warfen sich auf das Boot, sodass das Boot sich völlig vollschlug. Er, Jesus, war im Heck auf dem Kopfkissen und schlief. Sie aber wecken ihn auf und sagten zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Er aber stand auf und sprach herrschend zu dem Wind: Schweig, verstumme. Da ließ der Wind nach und es entstand eine große Stille. Und er sagte zu ihnen: Warum seid ihr so verzagt? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Und sie gerieten in eine große Furcht und sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und die See ihm gehorchen? Markus und Lukas nennen diesen Sturm in ihren Evangelien Lailaps. Bei einem Lailaps strömt kalte Luft die Berghänge des Sees Genezareth herab, die dann auf die warme Luft stößt, die über dem Wasser hängt. Die Folge davon sind gewaltige Wirbelstürme. Die Atmosphäre um das Boot herum muss ein einziges Chaos gewesen sein. Matthäus in seinem Evangelium fügt hinzu das Wort Seismos, was man vielleicht von einem Seismographen weiß, Beben bedeutet. Ein Seebeben. Wir haben also nicht nur diese katastrophalen Wirbelstürme, sondern auch noch eine grauenhafte Wasseroberfläche von einem Seebeben. Heute würden wir das Ganze Jahrhundertsturm nennen. Alle Mächte der Natur und des Bösen ballten sich hier zusammen, um das Schiff mit Jesus und seinen Jüngern niederzureißen. Von Beginn seines irdischen Lebens an sollte Jesus niedergerissen und vernichtet werden. Der Teufel versuchte Jesus in der Wüste. Herodes ließ alle männlichen Babys in Bethlehem ermorden. Die Schriftgelehrten versuchten sechsmal, Jesus zu töten. Immer wieder forderten Dämonen Jesus und seine göttliche Macht heraus. Nun ballt der nächtliche Sturm alle Mächte des Bösen um sich, um Jesus und seine Jünger zu vernichten. Die Aufgabe einer Exegese im Zuge der Predigtvorbereitung ist es, genau zuhören, schwierig, die erreichbarste ursprüngliche Botschaft an den ursprünglichen Adressaten herauszufinden. Also das, warum hat Markus das aufgeschrieben? Was will er damit, welchem Empfänger auch immer, sagen? Die Botschaft ist hier neben allen visuellen Vorstellungen, die wir uns machen, sehr deutlich herauszuhören. Sie ist, wie übrigens im gesamten Markus-Evangelium, die Vollmacht des Herrn Jesus Christus. Wer ist denn dieser, dass selbst der Wind und die See ihm gehorchen? Wer ist dieser, der über Naturgewalten verfügt, als hätte er sie, na, selbst geschaffen? Und was macht er eigentlich in unserem Boot? Und wie zum Geier schläft er? Ich möchte heute herausfinden, was dies für uns bedeuten kann, in dieser doch sehr stürmischen Zeit, auf Ostern zugehend, inklusive der Tatsache, dass wir keine Ruhe finden und das Coronavirus uns dazu zwingt, noch mehr Medien zu konsumieren, als wir es eh schon tun. Diese Vollmacht Jesu, die jeden Sturm, ob Wirbelsturm oder Seebeben, stillen kann, was bedeutet sie für uns heute? Halten wir zunächst fest. Die Jünger fürchten sich vor diesem Sturm. Er überkommt sie regelrecht. Und das ist doch seltsam, wenn man bedenkt, dass die Jünger größtenteils erfahrene Seeleute sind. Ein Fischermann nach dem anderen. Ich selbst bin kein Seefahrer. Bei uns gibt es höchstens den Bodensee. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Jünger doch schon einiges gewohnt sind. Welche Kräfte müssen da am Wirken sein, dass diese gestandenen Männer in Angst und Panik geraten, sodass sie den Herrn schon anflehen, anschreien und ihm sogar Vorwürfe machen? Das ist ein Wimmern und ein schreiendes Klagen aus einer tiefen Todesangst heraus. Herr, wir kommen um. Das ist zu viel für uns. Unsere Kraft reicht hierfür nicht mehr aus. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht kennt ihr das als Gemeinde. Im Hinblick auf Kai-Uwe und seinen Hirtendienst, den er jetzt gerade liegen lassen muss. Vielleicht kennt ihr das als Gemeinde hier in Eisenhüttenstadt, in der ehemaligen DDR, wo ihr kämpft, um das Wort Gottes zu den Leuten zu bringen. Und ihr schreit und ihr wimmert und ihr tut es zu Recht. Die Wellen schlagen in das Boot hinein. Der See bebt. Jesus spricht und es wird plötzlich ganz still. Absolute Ruhe auf dem eben noch bebenden See. Wir kennen das. Wir kennen das, wenn wir schreien müssen, wenn alles zu viel zu sein scheint. Jetzt momentan schreit fast die gesamte Welt, weil sie am Limit ist. Diese Ruhe, nach der wir uns sehen, wird uns zum Beispiel von der Urlaubs-Entspannungs-Apps, Wellness-Hotels und von vielen weiteren weltlichen versprochen. Doch sie tritt so selten ein. Wir legen unsere Hoffnung auf Stille und Ruhe in zum Beispiel eine Industrie, die Hotellerie und Gastronomie, die mit der Illusion der Ruhe ihr Geld verdient und dabei selbst nicht zur Ruhe kommt. Vielleicht legen wir sie auch in die Zeit mit jenen, die wir lieben. Doch so oft bleibt es einfach nur bei der Hoffnung, unerfüllte Hoffnung. Zur Zeit so oder so. Wir Menschen verschieben unsere Ruhe und stille Zeit auch gerne auf später, weil immer irgendetwas dazwischen kommt. Selbstständige dürften das jetzt sehr genau wissen. Es ist wie bei der Hornbach-Werbung. Es gibt immer was zu tun. Ein beliebtes Beispiel ist Advent, Weihnachten, vielleicht auch Ostern. Da kommen wir dann zur Ruhe. Da nehmen wir uns Zeit. Doch bis Ostern, Advent oder Weihnachten da ist, muss noch so vieles erledigt werden. Und so lange ackern wir und machen weiter. Ich frage dich eins. Wie kommen wir darauf, dass bestimmte Zeiten wie Advent oder Weihnachten unser Leben ändern werden. Wie? Wenn du von Januar bis Ende November hechelst, ackerst und keine Ruhe findest, weil du geschäftig bist, glaubst du wirklich, dass Advent oder Weihnachten irgendetwas daran ändern? Ich bin immer noch auf Facebook unterwegs, die Jüngeren werden jetzt schon lachen darüber. Ich sehe vor Silvester Posts auf Facebook und so modern bin ich, Instagram, in welchen die Leute schreiben, 2020 war schlecht. War es wirklich? 2021 wird mein Jahr. Und dasselbe Spiel sehe ich nächstes Jahr wieder. Und ich habe es auch die letzten 8 Jahre gesehen, die ich auf Facebook war. Zahlen und Zeiten können dein Leben nicht ändern. Es gibt nur einen, der in den Sturm deines Lebens sprechen und Stürme beenden kann. Es gibt nur einen, der Umstände, Dinge, Herzen, Menschen, Leben und ganze Gemeinden und Kirchen verändern kann, weil er all dies geschaffen hat. Wir müssen den Menschensohn erhöhen, damit alle Menschen gerettet werden, die an ihn glauben. Wir müssen den Menschensohn erhöhen, nicht die Gemeinde EFG Eisenhüttenstadt, nicht irgendjemanden, der hier dient, sondern Sinn und Zweck unserer Leben und dieser Gemeinde ist es, auf das Kreuz, auf den Menschensohn hinzuweisen und zu sagen, richtet euren Blick in jeder Pandemie und jeder Krise auf Christus. Das heißt nicht, dass wir unvorsichtig werden müssen. Das sage ich nicht. Solche Prediger gibt es auch, zu denen gehöre ich nicht. Aber unser Blick und unser Fokus geht stur und still auf den Herrn zu. Wenn er spricht, wirst du dich verändern und mit dir auch andere. In unserem Text sind andere Boote mit ihm gefahren. Ist euch das schon mal aufgefallen beim Lesen? Mir auch nicht. Das ist mir nie aufgefallen. Ich musste das erst vom Griechischen ins Deutsche übersetzen, um festzustellen, Moment, da sind andere Boote. Und dann nehme ich die Lutherbibel, die Hoffnung für alle, die Elberfelder und schlag überall nach. Das steht da überall dabei. So aufmerksam lese ich also meine Bibel, selbst als Theologiestudent. Die müssen im selben Sturm gewesen sein, diese Boote. Die haben das miterlebt. Und wisst ihr warum? Nur weil sie Jesus nachfolgen wollten. Nur deshalb befanden sie sich in diesem katastrophalen Sturm. Die Jünger waren ebenfalls nur in einer solchen Lebensgefahr, weil sie den Auftrag Jesu ausgeführt haben. Er schläft. Ihnen scheint es nicht sonderlich zu stören. Ich will nicht sagen, dass es ihn nicht interessiert hätte. Er hatte nur keine Sorge dabei. Man muss sich doch die Frage stellen: Hat Jesus nicht gewusst, was auf ihn zukommt? Hat Jesus nicht gewusst, in welche Gefahr er seine Jünger und die anderen Boote führt? Ist es Jesus Schuld? Kann man die Schuld hier Jesus zuweisen? Wären sie doch einfach zu Bett gegangen und am nächsten Morgen gefahren. Kein vernünftiger Fischermann fährt den See Genezareth entlang in der Nacht. Macht er nicht. Dieser Jesus wollte aber unbedingt noch an dieses Ufer übersetzen, mitten in der Nacht. Manövrieren wir uns selbst in den Sturm oder tut Jesus dies? Herr, führe uns nicht in Versuchung. Ich weiß, dass du dir selbst Stürme erzeugen kannst. Und die werden dich überwältigen und die werden dich in den Wahnsinn treiben. Wenn aber Jesus dich in einen Sturm führen sollte, darfst du dir sehr sicher sein, dass dieser zu deinem Besten dienen muss und er dich nicht überwältigen wird. Weil der Herr mutet uns niemals mehr zu, als wir selbst ertragen können. Wir selbst aber schon. Und so kommen wir an, in der Zeit, oder in der Stille oder in dem Sturm. Und egal, ob du dich in einer Stille oder in einem Sturm befindest, der Zeiger an der Uhr dreht sich weiter, völlig egal, wie es dir geht. Aber es gibt einen, dem es eben nicht egal ist. Und wir müssen genau das tun, was die Jünger hier getan haben. Wecke ihn auf, schreie ihn an. Herr, ich komme um. Interessiert es dich denn nicht? Und ich verspreche dir, Jesus erwacht. Jesus reibt seine Augen. Er beobachtet die Situation und steht auf. Er geht nach vorne und übernimmt die Leitung. Er steht mitten in diesem rasenden, tobenden Sturm in deinem Leben und mitten in der Dunkelheit, die ihn und dich überwältigen wollte, richtet er sein Wort zum Himmel, zum Lilaps, zum Wirbelsturm und sagt: Schweig. Und ein zweites richtet er nach unten, an die wild wütenden Wellen des Seismos: Sei still. Jesus versetzt dem aufgesperrten Maul des Wassers, das nach deinem Leben, nach seinem Leben oder hier nach 13 menschlichen Leben und mehr in den anderen Booten lechzt, einen Maulkorb. Alle Mächte müssen schweigen, wenn der Löwe von Juda brüllt. Manchmal schläft Jesus in uns. Das ist nicht seine Schuld. Meistens haben wir ihn zum Schlafen gebracht, durch Ablenkung, durch niemals zur Ruhe kommen. Und dann ist seine Stimme nicht laut in uns. In der Stille darfst du zu ihm gehen und den schlafenden Löwen von Juda wecken, sodass er brüllt. Und ich weiß, dass es paradox ist. Es ist ein Brüllen, das Stille bringt. Jesus spricht in unser Leben und plötzlich wird es ganz still werden. Stille für dich und für die Menschen in den Booten um dich herum. Das ist der dritte Aspekt. Wenn wir das Evangelium verbreiten wollen, sind wir Ruhepole für andere Menschen um uns herum. Beobachtet die Menschen um euch herum, die Jesus nicht kennen, und sagt mir, ob sie Frieden finden. Wo denn? Wo? In der momentan eh nicht offenen Gastronomie und Hotellerie? In ihren Familien, von denen 50% geschieden sind? Wo finden sie Frieden? Ihr seid, solange sie Christus nicht kennt, ihre Ruhepole. Für die Menschen, die auch in das Boot gestiegen sind und hinterherfahren. Du wirst Ruhepol sein für diejenigen, die mit dir sind. Aber wie geschieht es in dieser Zeit, in der wir auf das letztmalige Ankommen dieses Königs warten? Seit 2000 Jahren. Wie geschieht es, dass Jesus zu uns sprechen darf und Stürme in unserem Leben stillt? Ich möchte uns ermutigen, die kommende Zeit zu Ostern hin dafür zu nutzen, auf das Ankommen des Königs zu warten, uns dafür bereit zu machen. Ich spreche jetzt nicht vom letztmaligen Ankommen, sondern das persönliche Ankommen in deinem Leben. Ob du nun Christ bist oder nicht, ich möchte dich heute Morgen einladen, einen Pakt zu schließen. Nimm dir vor, in der kommenden Woche auf das Kommen des Königs zu warten und es zu erwarten. Und zwar in deinem Innersten. Mach dein Innerstes ruhig und stille deine Stürme. Warte nicht auf eine richtige Jahreszeit, auf den Urlaub oder auf das Ende der Pandemie, auf die richtigen Umstände oder den richtigen Ort. Es ist immer jetzt und hier der richtige Zeitpunkt, zu Christus zu kommen. Auch heute gilt: Jesus ist allmächtig, und wenn er spricht, schweigt alles andere. Amen.